Heute Morgen, als ich gefrühstückt habe, habe ich dann draußen geschaut, wie das Auto ausschaut mit allen, mit dem Kälte. Haben gesehen, es sah eher wie eine Eiskugel, unser Charan. Und natürlich der Windscheibe ganz tief zugeschlagen und gefroren. Danke. Aber trotzdem sind wir mit unseren vier Kindern hier in der Gemeinde gekommen. Haben anderen vorbeigefahren, Nachbarn, schön gewunken, ganz freundlich. Sie haben anderes vor. Vielleicht kommt es komisch vor. Warum würde jemand, wenn es minus, was war es heute, minus 6 Grad, sich aufmachen und irgendwo hingehen, wenn ja die Sonne scheint? Vielen sind dann oben auf den Bergen Skifahren, nutzt die Möglichkeit aus. Aber wir sitzen hier im Gottesdienst, in der Gemeinde. Wieso? Ich möchte heute, vielleicht wird es kurz, wird länger, eine Serie anfangen über die Gemeinde. Wieso verbringst du Sonntagvormittag, dein zweiter freien Tag für die meisten, die unter der Woche arbeiten, warum verbringst du einen schönen Vormittag in der Gemeinde? Und ist es wirklich sein Wert? Oder ist es nur ein Gebräuche, die man machen soll, machen muss? Wieso machen wir das? Ich möchte heute Morgen Matthäus 16 aufschlagen. Matthäus Evangelium in den 16. Kapitel. An unserem ersten öffentlichen Gottesdienst Ende Mai 2016 war Matthäus 16 unsere Predigtstelle. Und heute möchten wir es wieder betrachten, weil hier geht es um die Gemeinde. Und es geht um, wozu wir Gemeinde haben. Wieso bist du heute da? Ist das überhaupt wichtig? Ist es nur für dich was Wichtiges, aber für den nächsten Christ ist nicht so wichtig. Ist nur Geschmackssache. Matthäus 16 möchte anfangen mit Vers 13 bis 20. Matthäus 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: Einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir den Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was du immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein, und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Diese wohlbekannte Stelle wird der Hauptfrage gestellt, die wichtigste Frage, die jemand dir stellen könnte: Wer ist denn Jesus? Und diese Antwort, die mögliche Antwort, die von vielen gekommen sind, war wohl eine ganz schöne, ja, schmeichelhafte Antwort. Ah, du bist Elias. Elia, du bist Jeremia, du bist einer von den Propheten, ganz hochgelobte Menschen. Aber dann fragt Jesus, er macht es sehr persönlich: Aber was sagt ihr? Was sagst du, wer ich bin? Und da hat Simon Petrus im Glauben, in den Augen von einem ganz normal ausgeschauenen Mensch, wirklich ganz normal. Jesus hat keinen heiligen Schein oder was. Hat ganz normal ausgeschaut. Und sagt, du bist der Christus. Du bist der erwartete Messias, den Gesalbten, der Sohn des lebendigen Gottes. Nun, diese Aussage war etwas, das durch den Glauben nur zu wissen war, mit der Sicherheit. Etwas, das Gott ihm geoffenbart hat. Und dann im Vers 18 spricht Jesus diese Aussage, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Hier kommt das Wort Gemeinde in diesem Sinn das erste Mal in der Bibel vor. So, wenn wir anfangen und sagen, was ist die Gemeinde? Was sind wir als Gemeinde? Sind wir eine Gruppe von Menschen, die Jesus lieben und die einfach zusammenkommen, weil wir gemeinsam Jesus haben? Ist die Gemeinde, wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist Gemeinde? Wenn man oben auf dem Berg einen Christ trifft, dann sofort ist es eine Gemeinde. Gestern war ich mit Caleb Skifahren gegangen, weil er ein Skilager hat nächstes Monat. Und so, wir wollten das ein bisschen so, ja, ausprobieren. Und ich komme aus Süden, aus Amerika, also habe nie Skien in der Hand gehabt in meinem Leben, wie ich weiß, so viel wie ich weiß. Ich war voll unerfahren. Und dann standen wir in der Warteschlange auf den Skiverleih, so eine Stunde lang. Auf einmal kam ein ganz gewickelter Mann auf mich zu mit einer Mütze. Hi, es war der Charlie, der da hinten sitzt, von der Gemeinde, mit seinen Freunden. Wir standen da, haben eine schöne Gemeinschaft gehabt. Wir haben dann beide Skischule gemacht. Haben einander so gegenseitig so fallen sehen und abstürzen sehen, alles Mögliche. Okay, nun, wir haben schöne Gemeinschaft miteinander gehabt, aber war das gleich dann oben auf dem Berg eine Gemeinde? Also ist Jesus da unter uns, wenn wir Gemeinschaft haben? Schon. Aber die Gemeinde Christi ist es nicht. Die Gemeinde ist etwas Besonderes. Ist etwas, das Jesus hier auch mit den Jüngern sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Es war noch nicht vorhanden. Es war was Neues, das Gott entstehen lassen wollte, was er vorhat. So möchten wir mit dieses erst anfangen. Die Gemeinde ist etwas, das Gott erfunden hat. Die Gemeinde ist Jesu Idee. Die Gemeinde, wie das ausschaut, wie das sein soll, die Vorstellung, ist nicht etwas, das wir Menschen selber bestimmen, sondern etwas, das Gott als Idee hat und nach seiner Vorstellung es baut. Die Gemeinde ist Jesu Idee, ist etwas, das er vorhat. Er sagte hier, schaut es genau an, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde kommt von ihm. Es ist seine Idee. Nun, Jesus spricht hier von der Gemeinde. Spricht er tatsächlich nur über der Freie Baptistengemeinde Eggenthal? Wir müssen erst betrachten, dass das Wort Gemeinde ist das Wort Ekklesia. Das kennt ihr höchstwahrscheinlich. Das ist ein griechisches Wort. Das Wort bedeutet zwei Teile. Erster Teil Ek und der zweite Teil Klesia. Ek ist das Wort für aus. Etwas aus. Und Klesia ist das Wort für gerufen. Das heißt, im Grunde genommen ist das griechische Wort Ausgerufenen. Nun müssen wir schon hinzufügen, das Wort hat auch eine weltliche Bedeutung gehabt. Es hat auch, das siehst du in der Apostelgeschichte, es ging um eine Versammlung. Auch eine Versammlung von Menschen, die einen Aufruhr gebracht hatte. So, es gibt eine weltliche Bedeutung von das Wort. Aber es ist klar im Neuen Testament, wie in jeder Sprache, menschliche Sprache, dass das Wort dann eine offizielle Bedeutung bekommen hat. Und Jesus benutzt es hier, nicht eine lose Versammlung von Menschen, sondern Ausgerufenen, etwas Neues, es ist etwas für sich, nicht nur eine Versammlung von irgendwelchen Menschen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Aber es spricht nicht hier in erster Reihe um die Ortsgemeinde. Er spricht von was wir nennen der universelle Gemeinde. Und da hat es Sinn, was er hier sagt. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, jede Person in der ganzen Welt, seit der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu, eigentlich seit Pfingsten, ist ein Teil dieser universellen Gemeinde. Das heißt, du bist in einer universellen Gemeinde mit anderen Geschwistern, die hier in Eschenau sind, vielleicht eine andere Gemeinde besuchen oder keine Gemeinde, Ortsgemeinde haben oder Geschwister, die in China sind oder in Amerika sind. Wir sind in einem Teil dieser universellen Gemeinde. Aber das Wort hat auch eine andere Bedeutung. Möchten wir das kurz betrachten, dass wir dann sehen, dass, weil wir Menschen, eine universelle Gemeinde, ist es ein bisschen schwieriger zu begreifen, oder? Auch wenn wir Internet haben und alles Mögliche. Also zu denken, okay, alle Geschwister Kontakt zu haben, selbst wenn du 3000 Facebook-Freunde hast, kannst du gar nicht vorstellen, wirklich Gemeinschaft mit die universelle Gemeinde, mit den Millionen von Geschwistern um die ganze Welt zu haben. Und Gott weiß das. Wir sind örtliche, begrenzte Menschen. Es fällt mir schwer, ganz ehrlich, solche Kontakte über Social Media zu pflegen. Okay, wir sind einfach so gestrickt, dass es schwer ist, solche Kontakte zu pflegen. Wir brauchen Kontakt, dass wir in Augen schauen können, dass wir miteinander reden können, dass wir eine Stimme hören können, wie es den anderen geht. Und Gott weiß das. Und deswegen ist das Wort, genau das gleiche Wort, auch für nicht nur universelle Gemeinde, sondern auch für eine Gemeinde vor Ort zu benutzen. Also ich möchte das uns beweisen. Nicht, dass ihr denkt, okay, der Pastor sagt es, dann ist es halt so. Sondern schau, wie die Bibel das auch betrachtet. Hier siehst du, ist klar, es geht nicht um eine Ortsgemeinde irgendwo. Okay, musst du es einfach finden, Jerusalem oder irgendwo. Sondern es spricht mit allen Geschwistern. Aber schau mit mir in Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte 13. Barnabas und Saulus, jetzt ein bisschen noch ein ziemlich junger Christ im Herrn, aber der schon gewachsen ist, der reif, ausgereift ist, der Paulus oder Saulus noch. Sie waren in der Gemeinde Antiochia, dort haben sie gedient. Und es sagte, es waren aber, Kapitel 13, Vers 1, es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Und dann nennt er sie Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene und Menaien, der mit Herodes, dem Vierfürsten, aufgezogen worden war, und Saulus. Hast du bemerkt, das Wort Gemeinde kommt hier vor, aber es ist nicht die universelle Gemeinde, sondern der dortigen Gemeinde. So, es gibt eine Form von der ganze Gemeinde, universelle Gemeinde, was schwer zu begreifen ist, wir sind begrenzt in unserem Verstand, eine örtliche Form davon, der schon greifbar ist, spürbar ist, wo man gemeinsam Dinge besprechen kann, lernen kann, voneinander lernen können, in einem örtlichen Art und Weise zusammen. Das heißt, die örtliche Gemeinde ist auch von Jesus gegründet. Ist etwas, das er vorhatte. Seid ihr nicht froh, dass das so ist? Könntet ihr euch vorstellen, wenn es einfach lose Geschwister und musst einfach einander finden und okay, mit wem treffe ich diese Woche? Oh, finde ich ein paar Mitglieder von der universellen Gemeinde irgendwo und dann treffen wir uns und dann, wo ist der andere? Keine Ahnung, ich denke, er trifft sich mit denen. Also, das ist schnell Chaos. In dem Form, weil wir keine Verbindlichkeit haben können in dem Form. Wir brauchen das. Das ist einfach normal als Menschen. Vor Ort etwas zu haben. Was ist der Unterschied zwischen der universellen Gemeinde und der örtlichen Gemeinde? Also in Apostelgeschichte hier, er spricht von der dortigen Gemeinde und erwähnt gleich etwas, wo er sagte, ich habe das. Bin schon zurück in Matthäus, wo er sagte, waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. In der Ortsgemeinde, anders als in der universellen Gemeinde, gibt es bestimmten örtlichen menschlichen Leitung. Es gibt keine menschliche Leitung über die universelle Gemeinde. Wenn du mit jemand triffst, vielleicht in Urlaub irgendwo, sagen wir mal, du in Asien oder Amerika, jemand begegnest, denke, Tina hat so Christen in Asien begegnet und schöne Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Aber sie haben nicht gemeinsam gefragt, was hat dann der menschliche Leiter von dem ganzen universellen Gemeinde bestimmt, was wir machen sollen oder so. Es gibt es nicht. Menschliche Leitung in der Orts-, in der universellen Gemeinde. Und das ist was anderes, was aus der Ortsgemeinde ist. Gott hat vorgestellt, es wird anders sein in der örtlichen Form. Das ist sein Plan, was er machen wollte. Und in der universellen Gemeinde habe ich direkte Kontakt mit Jesus. Eigentlich auch in der Ortsgemeinde. Aber in der Ortsgemeinde gibt es auch menschliche Leitung. Auch fehlbaren Menschen, die Jesus berufen hat, uns zu helfen. Lass uns eine andere Stelle betrachten, wo das klar mit Jesus gebunden ist. Dass wir nicht sagen, okay, vielleicht in der Apostelgeschichte 13 haben sie ein bisschen geirrt. Vielleicht haben sie es nicht haben, sondern was gibt es da? Das wäre schwer zu argumentieren, aber sagen wir das so kurz. Schau in den Epheserbrief. Und wenn wir die Briefe aufschlagen, wenn du von Galater, Korinther, Galater, Kolosse, Epheser, alle diesen sprechen von Städte oder Bereich oder Abteilungen oder Regionen, wo Gemeinden waren. Diese Briefe wurden an Gemeinden, Ortsgemeinden, geschrieben. Das ist auch ja mal interessant. Epheser 4. An dieser Stelle werden wir sicherlich in den nächsten Wochen immer wieder betrachten. Aber es geht hier um Jesus. Und er spricht von den Gaben, die er gibt in Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Man sagt hier in Vers 11 von Jesus. Und er, Jesus, hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen. Hier hat Jesus der Ortsgemeinden Menschen gegeben, fehlbaren Menschen. Aber das war sein Plan, damit die Ortsgemeinde gedeihen kann. Das genau sagte er in den nächsten Vers. Er sagte, als Hirten und Lehrer, also Aposteln ist etwas, das an der Frühgemeinde, Urgemeinde da gewesen waren. Die Aposteln haben Jesus selber begegnet, haben ihn gekannt und wurden von Jesus persönlich ausgesandt. Und die Aposteln gibt es nicht mehr in dieser Zeit. Aber die anderen immer noch. Ob es Propheten ist, wir sprechen von jemandem, der auslegt, der ein Wort von Gott bringt, von der Bibel. Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und was ist der Grund, warum wir die brauchen? Warum Jesus die gegeben hat? Es war nicht nur, um schön zu sein, sondern es war für ihn benötigt. Er wollte das so haben zur Ausrüstung der Heiligen. Um die Geschwister in der Gemeinde ausrüsten zu können, hat Jesus bestimmt, soll es diese Leitung in der Gemeinde geben. Diese begabten Menschen. Nun möchte ich sagen, es ist nicht nur letztendlich, dass nur Hirten und Lehrer anderen ausrüsten. Es ist auch so in allgemeinen Form, dass wir einander ausrüsten. Es ist nicht nur, dass nur der Pastor das macht und dann ist jeder so entmündigt, ich mache nicht, okay, ich sitze einfach, okay. Nein, das Ziel ist eigentlich, uns auszurüsten, damit wir anderen ausrüsten können. Das Ziel ist, dass wir alle, es sagt er es in dem Verse hier, dass wir alle zum vollen Mannesreife kommen. Dass wir umso mehr von ihm lernen, dass wir mehr in seinem Ebenbild uns verwandeln. Und das macht er nach seinem Willen macht er durch örtliche Leitung. Das ist anders als in der universellen Gemeinde. Gut, es gibt viele Stellen, man kann in Hebräer 13 schauen, ich gebe es einfach für später. Hebräer 13, Vers 17 und 24, auch in Apostelgeschichte 20, Vers 28, spricht von Aufseher und Hirten. Und das alles gehört und dient dazu, in der vollen Mannesreife in dem Haupt Jesu zu bringen. Die Gemeinde, sowohl universelle als auch Ortsgemeinde, die örtlichen Form, ist Jesu Idee. Und wir dürfen mitwirken. Es ist unbegreiflich, dass der ewige Sohn Gottes uns in seinem Werk wirken lässt. Die Gemeinde ist Jesu Idee. Die Gemeinde ist von Jesus selber gebaut. Wir sind in Epheser. Hoffentlich bist du noch da. Schau in Vers Kapitel 2, Vers 20. Er hat gesagt in Matthäus 16, ich werde meine Gemeinde bauen. Und in Epheser 2, Vers 20, er sagt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst, Jesus selbst, Eckstein ist. Wir sind von Jesus gebaut, aber wir sind auch auf Jesus gebaut. Er ist der Eckstein. Und was er Petrus gesagt hat, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, wurde das von der Kirche falsch verstanden. Das bedeutet auf Petrus selber, aus dem ersten Pastor von der ganzen Gemeinde, vom ersten Papst gebaut wird. Und dass er der Felsen ist, sein falsches Verständnis davon, was hier gemeint ist. Petrus hat gerade diese Aussage gesagt, du bist der Christus, du bist der wahre Messias von Gott, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, auf diesem Felsen, auch meine Gemeinde, auf diese Aussage werde ich meine Gemeinde bauen. Nun, Petrus war nicht unwichtig in dem Ganzen, weil er sagt hier eigentlich, schau genau, weil wir in Epheser sind, es ist interessant, wie er sagt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Also die Apostel und Propheten, die Apostel im Neuen Testament und im Neuen Bund, die Propheten im Alten Bund, also auf diesem Felsen sind wir aufgebaut, das ist ein Teil davon. Aber in dem Form, wie es verstanden wurde, dass Petrus so verherrlicht werden soll aus denen. Es ist gar nicht, was Jesus gemeint hat. Petrus war wichtig, weil er an Jesus allein geglaubt hatte und weil er diese Offenbarung von dem Vater wahrgenommen hat. Auf diesem Felsen baue ich meine Gemeinde. Jesus Christus ist der Eckstein. Es ist Jesu Idee. Er baut seine Gemeinde und er baute auf sich selbst. Er ist der Eckstein. Nun, warum hat Jesus die Gemeinde gebaut? Die Gemeinde ist auch für ihn gebaut. Ich denke, viel weiter werden wir heute nicht kommen. Ich möchte das wirklich schlicht halten hier. Für Jesus ist die Gemeinde gebaut. Lass uns das kurz betrachten. Er spricht hier in Vers 22. Wir sind in ihm, Vers 21, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Es geht hier um Jesus. Die Gemeinde wurde für Jesus gebaut. Römer 11, Vers 36 sagt er, denn aus ihm, aus Jesus und durch ihn, er hat es gebaut. Und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich möchte was sagen. Geschwister, der Ortsgemeinde ist was Wunderbares und Schönes. Aber es wurde nicht tatsächlich an der ersten Reihe für dich und für mich gebaut. Die Gemeinde geht nicht um dich oder mich. Nun, das ist vielleicht schockierend, das zu hören. Natürlich sind wir viel gesegnet davon. Wir haben es gelesen. Aber die Gemeinde dreht sich nicht um dich und mich. Das ist sehr wichtig, das vor Augen zu halten. Es dreht sich sehr schnell, ohne dass wir überlegen, es dreht sich alles um uns sehr schnell. Okay. Ob es kleine Sachen oder große Sachen. Und natürlich wird Gott uns segnen durch seine Gemeinde. Das ist sein Wille, dass wir gesegnet werden. Aber nur erst, wenn wir merken, wofür die Gemeinde da ist. Die Freie Baptistengemeinde Eckenthal wird nicht gegründet für mich, auch nicht für dich. Jesus wollte die Gemeinde für sich, für seine Ehre bauen. Wenn wir unseren Augen so dazu schauen, dahin schauen, dass es alles um ihn dreht, durch ihn, zu ihm, für ihn sind alle Dinge. Wisst ihr was? Auf einmal sind alle Prioritäten in Ordnung. Wenn wir das richtig begreifen, es geht um ihn. Nur dadurch wachsen wir zusammen. Wenn ich in die Gemeinde komme, um wirklich, sage ich so, um was für mich erst zu holen, zu bekommen. Ich sage nicht, dass wir nichts was bekommen werden. Okay, wir brauchen Ernährung von Gottes Wort, denn die Bibel spricht davon. Aber dass wir erst daran denken, nein, es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Er baut seine Gemeinde, um ihn groß zu machen. Und wir kommen und wir beten ihm an. Was Anbetung? Es ist nicht, dass ich in Anbetung bin, damit ich was bekomme. Okay. Oh, habe ein gutes Gefühl, wenn wir nach Hause kommen. Okay. Ich hoffe, dass wir schon vieles mitbekommen, dass schon wirklich ermutigt werden, nach Hause gehen. Ich freue mich, wenn das so ist. Okay. Verstehe mich nicht falsch. Aber wir kommen und ihm anbeten, weil wir ihm was bringen. Es dreht sich alles um ihn. Und dass wir darin wachsen und im Gottesdienst kommen, um ihn anzubeten. Deswegen hat er seine Gemeinde gebaut. Kolosser 3, Vers 17. Wir sind in Epheser, wir sind nicht weit von Kolosser. Ich denke, wir schaffen das, oder? Epheser, Philippa, Kolosser. Kolosser 3, 17. Einigen Stellen heute betrachten wir. Aber wir wollten wissen, was sagt die Bibel dazu? Was sind wir als Gemeinde? Kolosser 3, 17. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut. Kolosser 3, 17. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Er sagt dir, alles, was wir tun, in seinem Namen, ist nicht nur ein Grußwort, in seinem Namen mache ich das, in seinem Namen mache ich das, sondern dass wir alles für ihn machen. Darin kommt Segen, darin kommt die richtige Treibkraft und Motivation, ihm zu dienen. Dass sie sagen, ich mache es alles für ihn. Jemand hat diese Woche geputzt, damit es nicht krumm rumliegt. Mach das im Namen des Herrn, mach das für ihn. Du sagst, schön, dass ich im Haus des Herrn Staub saugen darf. Dass ich Kaffee kochen darf, dass ich mit meinen Geschwistern im Kontakt bleiben kann, ob es für Geburtstage, diese runde Geburtstage oder jemand, der leidet, der krank ist. Wir sind Geschwister. Gott hat uns zusammengebracht, dass wir alles in seinem Namen machen. Es geht um ihn. Und wenn wir einem anderen dienen, dann dienen wir Jesus. Warum kann ich das so sagen? In Epheser sagt er uns, was wir eigentlich sind. Wir werden überfliegen. Vielleicht schauen wir in die Details in den nächsten Wochen. Epheser 1. Wir haben gesehen, das Haus, die Gemeinde ist ein Bau von Gott. Aber die Gemeinde ist mehr als das. Die Gemeinde, sagt er hier, Vers 20, 22. Alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Gemeinde ist von Jesus gebaut, aber die Gemeinde ist hier erwähnt als ein Leib. Sein Leib. Er ist das Haupt. Wir sind sein Leib. Was haben wir heute vorgelesen von Walter gehört? Dass die Ehe widerspiegelt was? Die Ehe ist an sich schön, als Gehilfin für den Mann, aber es geht letztendlich nicht um uns und unsere Ehen. Es geht wieder um Jesus. dass der Ehe Jesus und seine Beziehung zu seiner Gemeinde widerspiegelt. Der Einleibbeziehung zwischen Mann und Frau soll widerspiegeln, was wir mit Jesus sind, als Haupt mit seinem Leib. Dass wir eins mit Jesus sind. Also, wir haben von einem lebendigen Stein in einem Haus gesprochen, aber jetzt sprechen wir etwas ganz, ganz intim. Haupt und Leib. Jesus wollte einen Leib haben und deswegen hat er die Gemeinde ins Leben gerufen. Er sagte hier in Epheser 1, er sagt, sein Leib ist die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Stell dir vor, ein Mensch, der nur ein Haupt ist, nur ein Kopf ist und keinen Leib hat. Das wäre ziemlich erschreckend. Irgendwie, Geschwister, ich sage euch, ich kann das nicht verstehen. Mit unserem Verstand können wir nicht ganz verstehen. Aber irgendwie hat der ewige Sohn, Jesus, der kein Anfang und kein Ende, vorher bestimmt, dass er durch seine Gemeinde die Fülle ist, ergänzt ist, dass das Haupt und Leib zusammenpasst. Der Fülle dessen, der allen und alles erfüllt. Ich sage das mit Furcht und Zittern, Geschwister, weil wir wissen, Gott braucht nichts. Aber er wollte das. Er wollte Bildträger Gottes machen, die ihm dienen, die ihm anbieten, die, obwohl wir von Sünde, von der Sünde so vernarbt sind und die ganze Woche so von Sünde geprägt sind, dass wir durch Gemeinschaft, durch diese Einleib-Beziehung miteinander in der Ortsgemeinde, diese greifbaren Form von der Gemeinde, dass wir in ihm wachsen, dass wir die Fülle von ihm sind, dass wir sein Leib sind. Unglaublich. Er sagte mit dem Mann und seiner Frau, dann sagte er, wie auch der Christus, Kapitel 5, Vers 25, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt, so der Mann seine Frau so lieben. Und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Gott will, dass durch die Gemeinde, dass wir geheiligt werden. Er möchte uns heiligen. Einerseits sind wir schon Heiligen genannt, andersrum spüren wir, dass wir immer noch viel zu lernen haben. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir wirklich uns verändern lassen. Sollen. Wir brauchen das. Wir brauchen die Ortsgemeinde. Er sagte, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Das Wort Gottes soll uns reinigen. Hast du das erfahren? Erfährst du das durch die Ortsgemeinde, dass das Wort Gottes dich reinigt, heiligt, verändert? Das ist, was Jesus tut. Wie er früher in Kapitel 4 gesagt hat, macht es durch Menschen. Aber sein ewiges Wort dann macht er uns rein, reinigt uns. Wir brauchen das. Wir brauchen die Ortsgemeinde. Ich sage es so, bin ich tief überzeugt, Geschwister, dass Gott in diesem Zeitalter bestimmt hat, durch die Ortsgemeinde seine Wahrheit zu verkündigen, uns zu ändern und Jesus groß zu machen. Gott hat bestimmt, durch die Ortsgemeinde seine Wahrheit zu verkündigen, bekannt zu machen, um zu verändern, um zu heiligen und Jesus auch groß zu machen. Das ist sein Wille in diesem Zeitalter. Wir haben einige Stellen gesehen. Und ich weiß, manche würden denken, natürlich sagt ein Gemeindegründer sowas. Das ist sein Ding. Aber das sagt immer wieder im Neuen Testament. Ich sage euch, ich kenne außer ein paar Ausnahmen, es gibt fast keine Beispiele im Neuen Testament, wo Geschwister nicht in einer Gemeinde sind. Es ist nicht etwas, das einfach schön ist, gut, wenn du es hast, sondern es ist etwas, das selbstverständlich im Neuen Testament vorkommt. Beispiele, Ausnahmen, du hast den Verbrecher am Kreuz. Er hat keine Möglichkeit gehabt. Wir wissen nicht buchstäblich von den Äthiopier. Obwohl, in den Jahren danach in Kirchengeschichte ist es bewiesen, dass es eine riesige geistliche Erweckung gab in Äthiopien. Sicherlich hat diesem ganz Mann mit hohem Niveau, der zum Glauben gekommen ist, viel damit zu tun gehabt. Es ist doch dann gemein dort entstanden. Was siehst du mit den neuen Christen im Pfingsten? Sie waren gerade gleich die Gemeinde hinzugetan. Gott wirkt in diesem Zeitalter durch die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Leib. Die Gemeinde ist eine Hausgenossenschaft. Einigen Stellen, Galater 6, Vers 10, er sagte, lass uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, aus gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wir sind eine Hausgenossenschaft. Wir sind eine Familie. Durch die Wiedergeburt sind wir jetzt gemeinsam in einem gleichen Familie eingeboren. Wir sind Geschwister. Wir sind Familie. Ist es wirklich so? Wenn du Jesus kennst, wenn du ein Teil dieser Ortsgemeinde bist, dann bist du in einer Familie. So sieht Gott das. Nicht nur schöne Gemeinschaft haben, schön meine Freunde zu sehen, sondern jede ist dann dein Bruder und Schwester. Ohne Ausnahme. Wir sind gemeinsam in diese Gemeinde gestellt. Es gibt einige Stellen. Manchmal zu viele Stellen erwähnen, kann man nicht die einzelnen wahrnehmen. Aber wir werden die in nächster Zeit sicherlich betrachten. Was soll unsere Reaktion auf diesen Wahrheiten sein? Wie sollten wir das anwenden? Ich möchte fragen, wie betrachtest du die Ortsgemeinde? Wie wichtig ist sie dir? Es ist Gott sehr wichtig. Es ist Gott die erste Priorität. Er sagte zu seinen Jüngern, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich frage dich, gehörst du einer Ortsgemeinde? Bist du Mitglied in einer Ortsgemeinde? Nun, ich werde das heute nicht betrachten, aber es ist klarer Beweis, dass Mitgliedschaft, wie auch immer du das nennst, eine zugehörig feste, offizielle Verbindlichkeit in einer Ortsgemeinde im Neuen Testament zu finden ist. Du kannst jemanden nicht aus der Gemeinde ausschließen, wenn sie nicht dazu gehört hatten. 1. Korinther zum Beispiel. Wir sind ein Leib. Wie kannst du einem Leib zugehören und wirklich dienen und mit in Einheit dienen, wenn es keine Zugehörigkeit gäbe? Du kommst oder gehst nicht da. Es muss eine Art Mitgliedschaft geben. So frage ich dich, bist du in einer Ortsgemeinde? Hast du eine Zugehörigkeit? Wenn du Jesus nicht kennst, dann gehörst du noch nicht seine Gemeinde. So ist die erste Frage, kennst du den Herrn Jesus? Er ist für dich am Kreuz gestorben. Er hat sein Leib geopfert, sein Leben geopfert, um dich zu retten von deinen Sünden. Das haben wir gesehen von dem Mann mit seiner Frau, dass er seine Frau liebt, wie Jesus der Gemeinde und sein Leben für sie geopfert hat. Du kannst keiner Ortsgemeinde zugehören, wenn du nicht sicher bist, dass du eine Beziehung zu Jesus Christus hast. Es geht alles über Jesus, um ihn. So, wenn du nicht sicher bist, dass du eine Beziehung mit Jesus hast, das ist das Wichtigste. Dass du ihm gehörst, dass du verstehst, dass er alle die Strafe für deine Missetaten am Kreuz getragen hat und gelitten hat an deiner Stelle. Und dass du wirklich von dem Zorn Gottes nicht mehr Angst hast, haben musst. Du bist befreit. Du bist gerecht erklärt vor dem Richter des Universums. Weil Jesus an deiner Stelle gestorben ist. Du musst nur daran glauben und verstehen, dass du, obwohl du die Hölle verdient hast, Und alle die Hölle verdient, jeden Mensch, dass Jesus das alles für dich bezahlt hat. Aber wenn du Jesus kennst, gehörst du einer Ortsgemeinde. Wie wichtig, wenn du ein Mitglied der Gemeinde bist, wie wichtig ist dir die Gemeinde? Hat es die gleiche Priorität, wie es Jesus hat? Bist du dankbar, dass Gott dir die Möglichkeit gibt, ihm durch seine Gemeinde zu dienen? Oder kommt es dir nur als Pflicht? Was muss ich machen? Ist das Jesus' Wille? Es war einfach aus Pflicht dienen? Es ist so wie ein Glied, wenn der Zehe nicht richtig funktioniert. Oder ja, ein Finger oder ein Ellbogen oder ein Schultern, es versagt, es funktioniert nicht richtig. Okay, das ist so, wie wenn wir stöhnen, weil wir, ich muss dienen. Also, es ist eine unglaublich riesige Möglichkeit, Privileg, in dem Leib Christi zu dienen. Sehen wir das nicht so? Und wenn nicht, vielleicht liegt es an unserer Beziehung zu dem Herrn. Vielleicht ist er uns weniger wichtig geworden. Und dass wir überlegen und sagen, Herr, ich habe meine erste Liebe verloren. Ich mache das zwar, aber nur, wenn es mir passt, nur, wenn es mir Freude bringt. Und dass wir mit unserem Herzen dann es den Herrn abgeben und bereit sind, dann aus Freude ihm zu dienen. So möchte er, dass wir aus freudigen Herzen ihm dienen. Dass wir lernen als Geschwister, die Gemeinde Jesu zu schätzen, wie er das gemacht hat, wie er das gegeben hat, dass es seine Idee ist und dass wir ein Teil seiner Gemeinde mitarbeiten dürfen. Die Gemeinde, es ist seine Idee. Ich bin so froh, dass es uns gibt, dass wir gemeinsam lernen, voneinander lernen. Wir brauchen das. Wir brauchen den Austausch, die Gemeinschaft. Wir brauchen zusammen, gemeinsam Jesus anzubeten. Die Gemeinschaft um das Wort Gottes im Gebet, im Lieder singen. Und dass wir hier noch im Anfang 2019 sagen, Herr, ich möchte mehr in deine Gemeinde wachsen. Ich möchte näher zu dir kommen, in dir aus dem Haupt, in deinem Leib, aus einem lebendigen Stein. Dieser andere Bild, aus einem lebendigen Stein gedeihen und mehr von meinem Herrn und Heiland lernen. Lass das unser Ziel sein, gemeinsam das zu tun, aus dankbaren Herzen ihm in seiner Gemeinde dienen. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus, wir beten dich an. Die Freie Baptistengemeinde Eckental gehört dir. Es war seine Idee, dass es hier zustande kommen soll. Und wir danken dir dafür, für deine Gnade, dass wir einander haben, dass wir einander schätzen lernen können. Und dass wir gemeinsam von dir lernen. Herr Jesus, wir sagen mit demütigen Herzen, wie unverdient dieses Geschenk ist, deine Gemeinde. Hilfe uns, Herr, das wahrzunehmen. Und dass wir gemeinsam deine Gemeinde, an deine Gemeinde wirken und arbeiten. Dass du verherrlicht wirst, dass du, Herr Jesus, groß gemacht wirst, damit die Menschen hier in Eckental merken werden, da ist tatsächlich Jesus. Weil da gibt es seine Liebe für ihn und für einander, die kein Mensch von sich aus haben könnte. Lass das, Herr, in uns wachsen, dass wir für jeden Menschen so eine Liebe zeigen und haben, wie du uns so unbedingt geliebt hast. Amen.